Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die Bankenregulierung ist unser Schwerpunkt heute. Beifall für die Neuerung Basel III kommt vielerorts gut an. Dazu auch die Frage, sind die Banken die Gewinnerinnen?
Die neue Bankregulierung ist deutlich schwächer als das, was die Banken befürchten mussten. Ein weiterer Kommentar erübrigt sich.
Ein bisschen mehr sagt er schon, Martin Hellwig, einer der angesehensten deutschen Ökonomen bei uns im Echo-Gespräch. Dann, die Schweiz soll Vermögen ehemaliger Diktatoren leichter an die Bevölkerung zurückzahlen können, so will es der Nationalrat. Der höchste Weltbürger kommt aus Bärfischen im Kanton Freiburg, wie sich Joseph Deiss auf sein Amt bei der UNO freut. Musik, die ins Auge sticht, die Pop-Wundertüte Lady Gaga. Schließlich schenken wir reinen Tee ein. Wer steht eigentlich hinter der Tea Party-Bewegung? Dazu das Dossier aus den USA. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst hat jetzt aber Patrick Seiler die Nachrichten des Tages.
Die sogenannten Basel-III-Regeln, also die verschärften Eigenkapitalvorschriften für Banken, kommen fast überall gut an. Die Reaktionen der meisten Banken und Länder sind positiv und auch die Börse hat leicht zugelegt, besonders die Banktitel. Auch bei der Finanzmarktaufsicht FINMA ist man mit den Regeln zufrieden, allerdings brauche es für systemrelevante Banken weiterreichende Vorschriften. Das Medienhaus Tamedia baut in der Region Zürich 37 Arbeitsstellen ab. Betroffen davon sind die Redaktionen der Zürcher Landzeitungen und des Tagesanzeigers. Bereits vor gut einem Jahr wurden bei Tamedia 57 Stellen abgebaut. Die Schweiz kann Vermögen ehemaliger Diktatoren künftig leichter an die betrogene Bevölkerung zurückerstatten. Der Nationalrat hat die Lex Duvalier mit großer Mehrheit angenommen. Im Juni hatte bereits der Ständerat dem Gesetz zugestimmt. Der Schleudertrauma-Entscheid des Bundesgerichts hat gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. Laut diesem Entscheid erhalten Schleudertrauma-Patienten nur dann eine IV-Rente, wenn sie eine organisch nachweisbare Verletzung haben. Beim Schleudertrauma-Verband ist man empört. Das Bundesgericht setze sich über medizinische Erkenntnisse hinweg, sagt die Anwältin des Verbandes. Auf Seiten der Versicherer ist man erleichtert. Deren Anwalt erklärt, eine jahrzehntelange Diskussion sei mit diesem Urteil beendet. Das Zürcher Kantonsparlament setzt eine Untersuchungskommission ein, um die Wirren um die Pensionskasse des Kantons zu klären. Im Zentrum dieser Wirren steht der ehemalige Anlagechef der kantonalen Pensionskasse. Er war im Frühling verhaftet und dann fristlos entlassen worden. Der Vorwurf? Er habe sich zwischen 1997 und 2010 wiederholt bestechen lassen. Ein strafrechtliches Verfahren läuft bereits. In Biel wendet sich die Polizei nun mit Flugblättern an den flüchtigen Rentner, der am letzten Donnerstag einen Polizisten angeschossen und schwer verletzt hatte. Die Flugblätter sollen unter anderem aus einem Kleinflugzeug abgeworfen werden. Auf dem Flugblatt wendet sich ein Bekannter an den Flüchtigen. Er fordert diesen auf, sich zu stellen oder sich zumindest an ihn zu wenden. Die deutsche SPD will ihr Mitglied Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen. Im 45-köpfigen Vorstand der Partei stimmten mit Ausnahme einer Enthaltung alle für die Einleitung eines Verfahrens, das den Ausschluss Sarrazins zum Ziel hat. Anlass sind Sarrazins Äußerungen und sein Buch, in dem er kritisch über die Integration von Muslimen in Deutschland schreibt. Sarrazin selbst will nicht freiwillig aus der SPD austreten. Er ist Mitglied seit 1973. Gut 7 Wochen nach der Massenpanik an der Love Parade in Duisburg ist die Abwahl von Stadtpräsident Adolf Sauerland gescheitert. Ein entsprechender Antrag wurde im Stadtparlament abgelehnt. Die Abwahl des CDU-Stadtpräsidenten wollten SPD, Linke und FDP erreichen und ihn so politisch für das Unglück mit 21 Toten zur Verantwortung ziehen. Bei Demonstrationen gegen eine ursprünglich geplante Koranverbrennung in den USA ist es in Iran und im indischen Teil Kaschmirs zu Auseinandersetzungen gekommen. In Iran wollten Studenten eine Polizeikette durchbrechen, die vor der Schweizer Botschaft postiert war. Die Schweiz vertritt in Iran die Interessen der USA. Die Demonstranten forderten den Tod des evangelikalen Predigers Terry Jones. Dieser hatte mit seinem Aufruf zur Verbrennung des Korans für Schlagzeilen gesorgt. In Kaschmir sind bei den Protesten laut Polizeiangaben mindestens 9 Personen von den Sicherheitskräften getötet worden. In den USA ist die Zahl der Gewaltverbrechen zurückgegangen, das dritte Jahr in Folge, wie die Bundespolizei FBI mitteilte. Danach seien 2009 über 5% weniger Gewaltverbrechen verübt worden. Besonders stark war der Rückgang bei den Morden und den Raubüberfallen. Bei beiden nahm die Zahl um über 7% ab. Der 13-jährige Robin Huber aus Waltalingen hat das Zürcher Knabenschießen gewonnen. Huber war einer der jüngsten Teilnehmer. Am Knabenschießen nahmen rund 4.800 Knaben und Mädchen teil. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.472 Punkten, plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.525 Punkten, plus 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 29,88 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,093. Die Wetterprognose. Morgen ziehen im Norden Wolkenfelder auf, dabei ist es nur teilweise sonnig. Im Westen Wallis und im Süden scheint hingegen meist die Sonne. Die Temperatur erreicht im Norden rund 21, im Süden 24 Grad. Am Mittwoch ist es abgesehen von Nebelfeldern zuerst sonnig, gegen Abend ziehen Regenwolken auf. Im Süden bleibt es vorwiegend sonnig. Die Temperatur liegt zwischen 22 und 24 Grad.
Und plötzlich diese Harmonie. Die neue Bankenregulierung erntet Lob, aber nicht nur. Der renommierte deutsche Ökonom Martin Hellwig schaut sich das Resultat kritisch an, dazu unser Schwerpunkt. Dann hehre Absicht, fragwürdige Umsetzung. Das neue Gesetz für Potentatengelder enthält Stolpersteine. Das neue UNO-Amt von Joseph Deiss.
Wenn man mir zum Beispiel sagt, das ist ein Ort, wo nur Palaver stattfinden, sage ich, und nun, wieso nicht?
Er dirigiert dieses Palaver als neuer Präsident der UNO-Generalversammlung. Hilf anderen und hilf damit dir selbst, wie China seine ganz besondere Entwicklungshilfe erklärt. Alles Gaga oder was? Seine Lady ist nicht zu bremsen. Und gegen dieses Teekränzchen scheint kein Kraut gewachsen. Die konservative Tea Party-Bewegung in den USA im Dossier nach 6:30. Seit gestern steht fest, wie die neuen internationalen Regeln für Banken aussehen. Die Notenbank- und Aufsichtschefs von 27 Nationen haben in Basel beschlossen, dass Geldinstitute künftig mehr Eigenkapital brauchen und dass dieses Kapital von besserer Qualität sein muss. Vor dem Entscheid haben Banken und Regulatoren noch schwarz gemalt. Die einen warnten vor zu laschen Regeln, die anderen vor zu strengen. Doch nun scheinen plötzlich viele sehr zufrieden. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Koppler über eine erstaunliche Wende.
Die Notenbanker und Regulatoren, die mit am Verhandlungstisch saßen und die neuen Eigenkapitalvorschriften für die Banken ausarbeiteten, sie sind stolz auf das Erreichte. Etwa Daniel Zuberbühler, der Vizepräsident der Schweizerischen Bankenaufsichtsbehörde FINMA.
Ja, wir sind zufrieden, Nationalbank und FINMA, über das, was wir erreicht haben. Es ist zwar ein Kompromiss, wie das international immer notwendig ist, aber es ist eine deutliche Verbesserung dieses ganzen Kapitalregimes.
Und Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, sagt, die Ländervertreter hätten letztlich die nationalen Interessen den internationalen untergeordnet und so Hand für diesen Kompromiss geboten.
Ils ont démontré un sens d'un intérêt supérieur de l'économie internationale. Qui est, je crois, remarquable.
Aber nicht nur die Beteiligten zeigen sich zufrieden, auch aus Finanzkreisen kommt viel Lob, kaum Kritik. Joe Ackermann, der Chef der Deutschen Bank, ließ verlauten, das vorgeschlagene Regelwerk sei ein gutes und rundes Paket. Oder Thomas Sutter, Sprecher der Schweizerischen Bankiervereinigung, meint:
Wir denken, diese Regeln, sie sind sehr weitreichend, sie sind sehr hart. Aber wir denken, sie gehen sicherlich in die richtige Richtung.
Also Einigkeit an allen Fronten, unter allen Parteien, die sich bis vor kurzem noch in den Haaren lagen und kräftig für ihre eigenen Interessen lobbyierten? Letztlich ist das vorgeschlagene Regelwerk eben ein Kompromiss. Die neuen Eigenkapitalvorschriften sind zwar streng, allein UBS und Credit Suisse dürfen zusammen nun bis zu 30 Milliarden Franken an frischem Eigenkapital auftreiben müssen. Das kostet. Aber im Gegenzug haben die Banken lange Übergangsfristen eingeräumt bekommen. Sie haben bis 2019 Zeit, ihr Eigenkapital aufzustocken, den strengeren Vorschriften anzupassen. Diese Fristen werden vereinzelt kritisiert, zum Beispiel von Niklaus Plattner, der früher selber Direktor der Schweizerischen Nationalbank war.
Die Übergangsfristen, hier ist klar meine Meinung, dass diese sehr lange ausgefallen sind deutlich zu lang.
Eine Kritik, die Philipp Hildebrand, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, zurückweist. Er, der sich in Basel selber für eine strenge Bankenregulierung eingesetzt hat, sagt nun, die langen Übergangsfristen seien nötig, damit alle Banken ihr Eigenkapital ausreichend aufstocken könnten. Mit dem Kompromiss Basel III kann er also leben. Aber er mahnt auch gleich:
Es ist so, dass die Standards, die hier ratifiziert wurden gestern, ganz klar Minimum, globale Minimumstandards sind.
Will heißen, noch sind die Regulatoren und Notenbanker nicht am Ziel angekommen. Gerade in der Schweiz geht das zähe Ringen weiter. Hier muss die Expertenkommission des Bundes bis Ende Monat entscheiden, wie stark sie die UBS und die Credit Suisse zusätzlich noch regulieren will.
Evelyn Kobler. Ich sprach mit Martin Hellwig über das neue Regelwerk. Martin Hellwig ist unter anderem Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Er hat zusammen mit Forschern aus Stanford in einer vielbeachteten Studie dargelegt, warum es volkswirtschaftlich sinnvoll ist, wenn die Banken über deutlich mehr Eigenkapital verfügen, als es vor der Krise der Fall war. Ich fragte Martin Hellwig, ob uns die Bankenkrise erspart geblieben wäre, wenn wir die neue Bankenregulierung schon gehabt hätten.
Grundsätzlich ein Mangel an Eigenkapital hat in der Krise an zwei Stellen erhebliche Folgen gehabt. Bei den Banken kam sehr schnell der Verdacht der Insolvenz auf. UBS ist da mit ein Beispiel. Ohne die Beiträge von Singapur und der Eidgenossenschaft wäre die UBS insolvent. Verdacht der Insolvenz, das heißt, die Interbankenmärkte brechen zusammen. Die Fähigkeit der Bank, Kredite zu bekommen von anderen Banken, verschwindet. Zweiter Mechanismus: bei 2% der Bilanzsumme an Eigenkapital heißt 1 Million Verlust. Die Bank muss im Prinzip für 50 Millionen Wertpapiere verkaufen, um das Verhältnis überhaupt wieder zurechtzurücken. Dieses sogenannte Deleveraging hat in der Krise immer wieder auf die Märkte gedrückt und die Preise weiter gesenkt, was natürlich dann andere Banken weiter in Schwierigkeiten brachte. Bei höheren Eigenkapitalausstattungen, meinetwegen 10%, wäre der Multiplikator nicht 50, sondern nur 10 gewesen. Und die beiden Effekte, weniger Solvenzprobleme, besser funktionierende Interbankenmärkte, hätten die Systemabhängigkeiten in der Krise verringert.
Das heißt, die neuen Regeln sind besser als das, was wir vorher hatten.
Das ist richtig, aber sie gehen noch nicht weit genug. Bei einer Eigenkapitalanforderung von 7% habe ich immer noch einen Multiplikator von deutlich über 10, wenn Verluste entstehen und die Bank Vermögenswerte verkaufen muss, um durch die Verluste entstandene Verringerung des Eigenkapitals zu kompensieren.
Aber die Banken machen doch geltend, dass sie bereits mit diesen Regelungen sich so viel Geld beschaffen müssen, um Kapital zu bilden, dass das System überfordern könnte.
Ich habe noch kein wirklich stichhaltiges Argument dafür gesehen. Wenn wir an Märkte glauben, gibt es keinen großen Grund, warum es so schwierig sein sollte, sich dieses Eigenkapital zu beschaffen, wenn man es denn will. In allen Argumenten, die von der Branche vorgetragen werden, wird entweder gesagt, es geht gar nicht, oder es wird gesagt, das ist teuer, ohne Berücksichtigung des Umstands, dass Eigenkapital vor allem deshalb teuer ist, weil es riskant ist, und dass es vor allem deshalb riskant ist, weil es so wenig davon gibt, sprich dieses wenige Eigenkapital ist hohen Risiken ausgesetzt. Wenn eine Bank 2% der Bilanzsumme an Eigenkapital hat, sind die Risiken für die Aktionäre sehr hoch und sie verlangen eine sehr hohe Risikoprämie. Wenn dieselbe Bank 20% hätte, wäre die Risikoprämie deutlich niedriger. In allen Rechnungen, die ich dazu gesehen habe, sowohl von der Branche selbst als auch vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, wird unterstellt, dass die Erhöhung des Eigenkapitals keinen Einfluss auf die Eigenkapitalkosten hat. Das ist ein elementarer methodischer Fehler.
Es wird ja auch eingewandt, dass die Gesamtwirtschaft leidet unter diesen neuen Bedingungen. Denn wenn die Bank weniger Kredite geben kann, dann leidet letztlich die gesamte Wirtschaft. Also die strengeren Regeln könnten sich kontraproduktiv auswirken.
Vernünftige Kredite werden meines Erachtens nicht beeinträchtigt. Und manche Beschränkung von Krediten mag gut sein.
Als wunden Punkt nennen Kritiker immer wieder diese Risikobewertung. Was genau ist da das Problem?
Der Grundgedanke ist der, dass man sagt, die Eigenkapitalanforderungen sollten sich richten nach den Risiken, die die Banken eingehen. Klingt auf den ersten Blick vernünftig, wirft aber die Frage auf, wie misst man diese Risiken? Da man es nicht genau weiß und da man diese Risiken auch nicht messen kann, ist das problematisch und das Problem verschärft sich dadurch, dass man sich dabei auf die Modelle der Banken selbst verlässt, die ja durchaus einen Anreiz haben, hier die Risikogewichte niedrig zu halten, um das Eigenkapital, das sie vorhalten müssen, möglichst gering zu halten.
Ihnen, Martin Hellwig, gehen diese Regelungen zu wenig weit. Was konkret wäre denn Ihr Ansatz?
Mein Ansatz wäre erstens, dass man auf die Risikogewichtung verzichtet und zweitens, dass man bei der Eigenkapitalanforderung selbst, dass man bei diesen deutlich in den zweistelligen Prozentbereich geht, wie man das vor über 100 Jahren gehabt hat.
Nun wurde in Basel gestern ja nicht alles entschieden. Wie es mit den systemrelevanten Banken, den ganz Großen, weitergehen soll, wird erst noch entschieden werden. Besteht da also noch Grund zur Hoffnung?
Da ist zunächst mal die Frage, was überhaupt eine systemrelevante Bank ist. Ich glaube nicht, dass wir eine handhabbare Definition dieses Begriffs bekommen werden.
Von den Banken erhält die neue Bankregulierung einiges an Lob. Sind Sie die Gewinnerinnen?
Die neue Bankregulierung ist deutlich schwächer als das, was die Banken befürchten mussten. Ein weiterer Kommentar erübrigt sich.
Das war Martin Hellwig, der Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, gilt als einer der renommiertesten deutschen Ökonomen. Mobutu und Marcos Duvalier, drei Diktatoren mit einer Vorliebe. Sie alle schätzen die Sicherheit und Verschwiegenheit der Schweizer Banken. Während ihrer Regierungszeit bunkerten sie dort Millionen, die sie zuvor ihrer eigenen Bevölkerung abgetrotzt hatten. Die Rückführung dieser Gelder erwies sich als kompliziert. Das juristische Seilziehen dauerte jeweils jahrelang. Damit soll Schluss sein. Nach dem Ständerat nimmt nun auch der Nationalrat die sogenannte Lex Duvalier an. Sie regelt den Umgang mit solchen Potentatengeldern besser. Doch nicht allen geht das Gesetz weit genug, wie der Bericht von Philipp Erath zeigt.
Für Bundesrätin Micheline Galmiret ist klar, mit diesem Gesetz lassen sich Fälle, in denen ausländische Diktatoren wie Mobutu oder Duvalier Geld in der Schweiz horben, besser regeln.
Une fois entrée en vigueur, cette loi éliminera tout risque de voir se reproduire de nouveaux cas comme celui des avoirs Mobutu. Cette loi devrait aussi permettre de résoudre enfin le cas Duvalier.
Bis jetzt musste die Schweiz warten, bis das entsprechende Land ein Rechtshilfegesuch stellte. Das geschah meist erst nach dem Tod oder dem Sturz eines Diktators. Zusätzlich musste die Schweiz beweisen, dass der Diktator und seine Nachkommen zu Unrecht zu diesem Geld gekommen waren. Eine mühsame und wegen den Verflechtungen der Diktatorenfamilien mit dem Staat oft auch unmögliche Aufgabe. Und so flossen zum Beispiel die Gelder vom zairischen Staatspräsidenten Mobutu letztendlich zurück an seinen Clan. Obwohl klar war, dass Mobutu Zaire ausgebeutet und sich bereichert hatte. Mit der sogenannten Lex Duvalier wird dies nun anders. Der Potentat muss nämlich beweisen, dass er das Geld rechtmäßig erworben hat. Bei der Entwicklungsorganisation Allianz Süd, die für dieses Gesetz lobbyiert hat, ist man deshalb zufrieden. Mark Herkenrath:
Grundsätzlich begrüßen wir dieses Gesetz sehr. Es schafft eine gesetzlich solide Grundlage, um gestohlene Gelder wieder ins Land zurückzuführen, damit diese Gelder dann auch den betroffenen Bevölkerungen wieder zugutekommen.
Derzeit liegen nach Angaben des Eidgenössischen Departements des Äußern nur noch die Gelder des ehemaligen Diktators von Haiti, Jean-Claude Duvalier, in der Schweiz. Doch ganz sicher, dass nicht noch andere Potentatenclans ihren Schatz in der Schweiz gebunkert haben, ist niemand. Muss sich nun Jean-Claude Duvalier, der angeblich verarmt in Paris in einer Einzimmerwohnung lebt, nun Sorgen machen um seine 6 Millionen Franken, die immer noch in der Schweiz blockiert sind? Ein wenig schon. Nach einer Ratsminderheit aber noch zu wenig. Sie findet nämlich das Gesetz verbesserungswürdig. So sieht ein Artikel nämlich auch eine gütliche Lösung am Verhandlungstisch vor. Auch Allianz Süd lehnt eine solche Verhandlungsmöglichkeit ab. Mark Herkenrath sagt weshalb.
Die Möglichkeit, dass die Schweiz zusammen mit den Potentatenclans an einen Verhandlungstisch sitzt und dort einen Deal ausarbeitet, das ist nicht nur moralisch verwerflich, das wird die Schweiz in internationale Probleme bringen.
Bundesrätin Micheline Galmiret verteidigte aber im Rat erfolgreich die Verhandlungslösung. Man brauche diese Flexibilität, um ans Ziel zu kommen.
Au bout du compte, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons besoin d'une certaine flexibilité, que nous avons besoin de la possibilité d'une solution transactionnelle.
Das bezweifelt Herkenrath von Allianz Süd.
Tatsache ist, dass bis jetzt gütliche Einigungen mit den Potentatenclans nie funktioniert haben. Sie wurden, wenn überhaupt, als Verzögerungstaktik eingesetzt. Die Diktatoren haben dann im Verlauf der Verhandlungen immer mehr und mehr Geld verlangt und gerade rechtzeitig dann den Deal wieder platzen lassen, um so nur Zeit zu gewinnen, bis die Verjährungsfristen eintreten.
Der Rat entschied aber anders. Und so wird die Schweiz vielleicht schon bald mit Jean-Claude Duvalier an einem Tisch sitzen, sofern Haiti kein korrektes Rechtshilfegesuch stellt.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit der UNO und ihrem neuen Präsidenten der Generalversammlung, Chinas Entwicklungshilfe, Lady Gagas Selbstinszenierung und den Hintermännern der amerikanischen Tea Party. 10 Jahre ist es her, seit die internationale Gemeinschaft eine Reihe von ambitionierten Entwicklungszielen, die Millenniumsziele, verabschiedet hat. Was erreicht wurde, was nicht und wieso, das ist Thema des Millenniumsgipfels der UNO nächste Woche in New York. Und das ist heute in einer Woche, nächsten Montag, Thema in einer Echo-Sondersendung und in den Tagen bis dahin in einer Reihe von Beiträgen. Gleich geht es hier um die auch eigennützigen Ziele chinesischer Entwicklungspolitik. Zuerst aber um Joseph Deiss. Er ist ab morgen Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen und damit wird der 64-Jährige formell der höchste Weltbürger. Und Deiss wird den Millenniumsgipfel leiten. Fredrik Steiger hat mit ihm gesprochen.
Anders als viele Skeptiker ist Joseph Deiss überzeugt, dass die im Jahr 2000 beschlossenen UNO-Millenniumsziele zur Bekämpfung der weltweiten Armut erreichbar sind.
Wir haben in diesen 10 Jahren wenigstens den Beweis erbracht, dass es möglich ist, dass wir es können. Jetzt müssen wir dem berühmten Yes We Can von Präsident Obama, müssen wir noch das Yes We Do hinzufügen. Nicht nur, dass wir es können, sondern wir machen es.
Deiss hat sich für den Gipfel kommende Woche ein Ziel gesetzt.
Für mich wird dieser Gipfel ein Erfolg, wenn die Staatschefs ans Rednerpult kommen und sagen, wir machen das und dies und dann und dort. Genau ein Programm, einen Aktionsplan haben und nicht nur eine Bilanz erstellen, um zu wissen, wo wir stecken.
Ob das zu erreichen ist, ist fraglich, denn viele reiche Länder zögern angesichts der Wirtschaftskrise und ihrer eigenen Haushaltsprobleme mit zusätzlichen Efforts für die Ärmsten der Welt. Und etliche Drittweltregierungen drücken sich um ihre eigenen Hausaufgaben, Korruptionsbekämpfung etwa oder gute Regierungsführung. Der Freiburger Joseph Deiss ist in Sachen UNO ein Überzeugungstäter.
Wenn man mir zum Beispiel sagt, das ist ein Ort, wo nur Palaber stattfinden, sage ich, und nun? Wieso nicht? Das ist der einzige Ort, das allein ist schon eine Errungenschaft, dass sich 192 Staaten, die sich nicht immer gemocht haben, die sich sogar bekriegt haben oder es heute noch tun, dass die sich treffen, um wenigstens zusammen zu diskutieren, die Probleme anzugehen.
Als Bundesrat führt er die Schweiz in die UNO. Und heute ist er erst recht überzeugt, dass sich die großen Probleme der Welt unmöglich auf Staatenebene lösen lassen. Klima, Abrüstung, Wirtschafts- und Finanzkrise, überall wären übergreifende Lösungen erforderlich, aber zum Teil noch längst nicht in Sicht. Deswegen hat er sich für sein Präsidialjahr vorgenommen, den Akzent auf die sogenannte Global Governance zu setzen, also das politische Zusammenwirken über Landesgrenzen hinweg.
Wie können wir für die Welt gesamte Lösungen finden bei all jenen Fragen, die wir zusammen lösen müssen? Beispielsweise die Umweltfrage, da nützt es nichts, wenn jedes Land für sich selbst etwas unternimmt. Das Problem ist natürlich, wie kommen wir in Abwesenheit einer Weltregierung, die es ja nicht gibt, wie kommen wir zu gemeinsamen Strategien, können wir das Ganze verbessern?
Denn verbesserungsbedürftig ist es. Die jetzige Situation, dass die recht willkürlich zusammengesetzten Clubs der G8 oder der G20-Staaten quasi Weltregierung spielen, ist für Dice als Vertreter eines Kleinstaates inakzeptabel.
Diejenigen, die dabei sind, die sind vielleicht zufrieden. Diejenigen, die es nicht sind, die finden, dass der ganzen Sache an Legitimität fällt.
In solchen wie in anderen Fragen wird Dice als Präsident jedoch kaum entschieden Partei ergreifen und auch nicht Schweizer Interessen vertreten dürfen.
Das Schlimmste, was sie tun können, ist wie ein Schiedsrichter, der vor dem Spiel sagen würde, welches seine liebste Mannschaft ist.
Dennoch sieht er sein Amtsjahr als exzellente Gelegenheit, der Schweiz in der Welt Gehör zu verschaffen und der UNO in der Schweiz. UNO-Kritiken, die befürchten, unser Land müsse sich durch sein zunehmendes Engagement in den Vereinten Nationen unnötig exponieren, ja gefährde gar seine Neutralität, tritt er entschieden entgegen.
Für mich ist es eine Frage der Souveränität eines Landes, dort dabei zu sein. Seine Meinung zu den großen Fragen, die die Menschheit betreffen, nicht nur zu haben, sondern auch kundzutun, dafür einzustehen. Das ist wahre Souveränität.
Für Dice ist die Schweizer Neutralität kein Selbstzweck, sondern ein Instrument.
Ich frage Sie, was ist souveräner? Nichts zu sagen, das Gefühl zu haben, man dürfe nichts mehr sagen, das ist nicht Freiheit. Die Freiheit besteht darin, eine Meinung zu haben und bei der Lösung der großen Probleme dieser Welt mitzuwirken.
Entsprechend vertritt der für ein Jahr höchste Weltbürger auch in der anlaufenden Debatte, ob sich die Schweiz um einen Sitz im mächtigsten UNO-Organ bemühen soll, im Sicherheitsrat, eine klare Meinung.
Wir sind ein Vollmitglied und als Vollmitglied können wir alle Funktionen übernehmen.
Schon bevor er sein Amt antritt, macht Dice also klar, er will ein aktiver Präsident der Generalversammlung sein, er hat Ideen und Vorstellungen, er will sich an die Spielregeln halten und als Vermittler und Kompromissschmied wirken. Aber seine Worte will er nicht auf die Goldwaage legen und sich stark engagieren. Das Amt bietet seinem Inhaber nur begrenzten Spielraum, aber den will er nützen.
Fredrik Steiger. Eine wichtige Stimme am Millennium-Gipfel wird nächste Woche auch die chinesische sein. Seit den Anfängen der Volksrepublik leistet China Hilfe an arme Staaten. Früher benutzte Peking die Entwicklungshilfe als Druckmittel, um von anderen Staaten diplomatisch anerkannt zu werden. Heute steht die Sicherung von Rohstoffen im Mittelpunkt. Vor allem in Afrika sei Chinas Entwicklungspolitik auf neokolonialistische Ziele ausgerichtet, sagen westliche Kritiker. China sieht das naturgemäß anders. Ostasien-Korrespondent Urs Morf hat in Peking mit einem der Verantwortlichen für Chinas Entwicklungshilfe gesprochen.
Sui Hong ist einer der Direktoren der Abteilung für Entwicklungshilfe, die Chinas Handelsministerium untergeordnet ist. Manchmal merkt man dem Tonfall seiner Antworten an, dass ihm die Fragen eigentlich gegen den Strich gehen. Aber aus dem Konzept bringen lässt er sich nicht, er kennt sein Dossier bestens. Und die Daten, die er herunterrattert zu dem, was China in Afrika bereits geleistet hat, sind auch tatsächlich beeindruckend. Über 2000 Entwicklungsprojekte habe China bisher durchgeführt. Allein in Afrika habe es tausende Kilometer von Eisenbahnen und Straßen gebaut, aber auch Häfen, Sportstadien, Spitäler, Schulen und sogar mehrere Parlamentsgebäude. Chinesische Experten seien in 200 landwirtschaftlichen Hilfeprojekten engagiert und 21.000 chinesische Ärzte und Pfleger leisteten gegenwärtig in afrikanischen Ländern medizinische Hilfe. Und natürlich vergisst Sui das berühmteste chinesische Entwicklungsprojekt nicht, die zwischen 1970 und 1978 erbaute 1.860 Kilometer lange Tansania-Sambia-Bahn. Die chinesische Entwicklungshilfe sei ganz anders als die westliche, sagt Sui.
Die
China sei bis zum heutigen Tag selbst noch ein Entwicklungsland geblieben, deshalb handle es sich um eine Süd-Süd-Zusammenarbeit, eine gegenseitige Hilfe unter armen Brüdern. Auch biete China seit jeher keine Finanzhilfe an, sondern liefere Baumaterial und Maschinen und stelle Personal und Ingenieure zur Verfügung. Das sei von Vorteil für die Empfängerländer und auch für China. So könnten chinesische Produkte exportiert werden und es entstehe eine Investitions- und Handelsbeziehung. Das sei doch gut für beide beteiligten Seiten, betont Sui nochmals. Westliche Kritiker behaupten häufig, Chinas Entwicklungshilfe sei heute nur noch auf diese eigenen Vorteile ausgerichtet, auf die Förderung chinesischer Exporte und vor allem auch auf die Sicherung des Nachschubs von Rohstoffen wie Erdöl aus Afrika. Das bestreitet Sui rundweg. Er zählt Mali, Togo, Benin, Niger und Mauretanien auf, die keine Rohstoffvorkommen besäßen, aber trotzdem chinesische Hilfe bekämen. Sui räumt ein, einige der Partnerstaaten verfügten tatsächlich über Rohstoffe und hätten auch angefangen, diese auszubeuten. Aber China habe mit der Hilfe für diese Länder begonnen, lange bevor deren Rohstoffe überhaupt entdeckt worden seien. Sui steht auch offen dazu, dass China trotz Bürgerkrieg und westlichen Sanktionen die Regierung des Sudan unterstützt. Das sei gut für die Sudanesen, denn dank der chinesischen Hilfe bei der Ölförderung sei ihr Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt von nur 100 US-Dollar im Jahr 1995 auf heute 1400 US-Dollar angestiegen. Sui behauptet, wer sich als Chinese auf Sudans Straßen bewege, so Sui, spüre ständig, wie dankbar die Sudanesen für die Hilfe seien. Zudem, so Sui weiter, respektiere China eben, dass andere Länder auch andere politische Systeme hätten. Aus Pekinger Sicht seien die Präsidenten von Sudan und auch von Simbabwe vom Volk gewählt. Genau die bedingungslose Vergabe von Hilfe an solche Regime bringt China viel Kritik ein, weil es damit westliche Anstrengungen untergräbt, die Effizienz der Hilfe zu steigern und zu verhindern, dass Hilfsgelder in den Taschen korrupter Potentaten und Eliten verschwinden. Doch auch das weist Direktor Sui pauschal zurück. Der Westen habe jahrzehntelang Milliardenbeträge an Hilfe nach Afrika gepumpt, mit bekanntlich sehr mageren Resultaten. Da sei es kaum am Platz, China Lektionen zu erteilen. Sicher, wie Direktor Sui die Förderung der eigenen Exporte und die Sicherung des eigenen Rohstoffnachschubs rechtfertigt, wirkt teilweise unglaubwürdig bis zynisch. Zugleich kann er aber auch auf unbestreitbare Erfolge der chinesischen Hilfe verweisen und seine Kritik an der herkömmlichen westlichen Entwicklungshilfe ist nicht unberechtigt. Diese war ja ihrerseits tatsächlich lange mehr auf geostrategische Ziele und eigene wirtschaftliche Interessen als auf humanitäre Ideale ausgerichtet. Vor allem aber, solange die Industriestaaten noch nicht einmal die selbst gesetzten Zielvorgaben beim finanziellen Aufwand für die Entwicklungshilfe einhalten, werden westliche Kritiker Mühe haben, Chinas Einfluss in Afrika etwas entgegenzusetzen.
Die schrille Frau räumt in der Popmusikszene ab wie keine sonst. 8 Preise gab es eben für ihre Musikvideos, darunter jener fürs beste Video überhaupt. Noch nie stieg jemand mit 13 Nominationen ins Rennen bei den MTV Video Music Awards. Die selbsternannte Lady ist nicht aufzuhalten. Wird Zeit, dass wir Ihnen die Pop-Überfliegerin aus New York vorstellen. Der S3-Musikredaktor Gregi Sigrist erklärt uns das Phänomen Lady Gaga.
Gaga ist sie nicht, die Lady, die sich so nennt. Denn ihre Provokationen sind gewollt und verkaufen sich blendend. Lady Gaga ist ein Gesamtkunstwerk des modernen Popmusikbusiness. Dazu gehört ein eigener Sound. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Dieser ist nicht richtungsweisend, aber sie verleiht dem gängigen Mainstream durchaus ihre eigene unverkennbare Note. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me right. Schrill, schräg und auffällig. Das ist Lady Gagas Rezept. An der MTV-Preisverleihung erschien sie von Kopf bis Fuß in textile Fleischlappen gehüllt. Auf ihrem Kopf thronte ein Steak. Ihre Outfits überschreiten bewusst die Grenze des guten Geschmacks. Wie einst David Bowie oder später Prince oder noch später Marilyn Manson spielt auch Lady Gaga mit der Androgynität. Vor einiger Zeit füllte sie die Klatschspalten mit Gerüchten über ihr wahres Geschlecht. Ist sie vielleicht in Tat und Wahrheit ein Mann oder ein Transvestit? Oder ist sie... Lady Gaga schlachtet jede Gelegenheit zum Skandal aus. Anders als die Pop-Ikone Madonna, die in den 80ern mit freizügigen Videos provozierte und sich mit der katholischen Kirche anlegte, setzt Lady Gaga vor allem auf optische Provokationen. In ihren Videos setzt sie sich oft in beinahe entstellten Posen in Szene und spielt mit ästhetischem Ekel. So zum Beispiel, wenn sie sich Linsen mit übergroßen Pupillen einsetzt, wie jüngst in ihrem mehrfach ausgezeichneten Video Clip Bad Romance. Eine Figur wie Lady Gaga trifft man nicht am Imbissstand oder beim Einkaufen. Lady Gaga wohnt nicht nebenan, trägt keine Jeans und fährt keinen Kleinwagen. Lady Gaga ist nicht von dieser Welt. Ihre Welt ist aus Latex und Plastik, ihre Videos surreal bis außerirdisch, ihre Person unnahbar und abgedreht. Diese Welt kreiere sie für ihre Fans, damit sich diese frei fühlen können, denn sie hätte sich in ihrer Highschool-Zeit als Freak gefühlt, erzählte sie kürzlich in einer amerikanischen Fernsehshow.
The whole point of what I do, I want to create a space for my fans where they can feel free and they can celebrate, because I didn't fit in in high school and I felt like a freak.
Der Erfolg der 24-jährigen New Yorkerin beruht denn auch nicht darauf, von allen geliebt zu werden. Die Anti-Gaga-Fraktion mag ähnlich groß sein wie ihre Fangemeinde. Hauptsache, Lady Gaga bleibt im Gespräch und die Kassen klingeln.
Lady Gaga. Musikredaktor Gregi Sigrist hat sie uns erklärt. Jetzt ist es 18.37 Uhr, das Echo-Dossier. Eine Tea-Party ist kein Stelldichein von Damen, die sich aromatisiertes Wasser zu Gemüte führen. Tea-Party ist eine politische Bewegung in den USA, die rasant wie keine andere in den letzten Monaten an Einfluss gewonnen hat. Ein Jahr ist sie erst alt, aber bei den Kongresswahlen im November wird sie schon eine wichtige Rolle spielen. Die erzkonservativen Vertreter der Tea-Party teilen vor allem einen großen Zorn auf Washington. Wer aber finanziert die Massenbewegung? USA-Korrespondent Peter Vögerli.
Der rabenschwarze Bus mit der Aufschrift «November is coming» wird an diesem Vormittag nur von einer Handvoll Sympathisanten in Lynchburg, Virginia, empfangen. Aber es gibt unzählige Busse, unzählige Demonstrationen, unzählige Organisationen überall in den USA. Sie heißen Tea Party, 9-12, Freedom Works oder «November is coming» in Anspielung auf die Kongresswahlen vom November. Und die Botschaft ist im Grunde immer dieselbe.
Are we going to let Washington control our destiny? We need to go to Washington and let them know that we are not going to allow it and that November is coming.
Es ist der Kampf gegen staatliche Bevormundung, gegen staatliche Programme wie die Gesundheitsreform, das Konjunkturpaket, ein Klimaschutzgesetz, gegen die enorme Staatsverschuldung. Doch welche Millionen stehen hinter den Millionen von Protestierenden? November is coming wird von der Organisation Americans for Prosperity getragen, die unlängst frontal von Präsident Obama angegangen wurde.
Right now, all around this country, there are groups with harmless sounding names like Americans for Prosperity, who are running millions of dollars of ads against Democratic candidates.
Es gäbe unzählige Organisationen mit harmlos klingenden Namen wie Americans for Prosperity, die Millionen für Wahlkampfspots ausgeben. Doch niemand wisse, ob dahinter eine ausländische Organisation, ein Ölkonzern oder eine Bank stehe, die ihre wahre Agenda verschleiere.
And they don't have to say who exactly the Americans for Prosperity are. You don't know if it's a foreign-controlled corporation. You don't know if it's a big oil company or a big bank.
Die linke Zeitschrift The New Yorker hat unlängst in einem umfangreichen Artikel das Netzwerk hinter solchen Organisationen ausgeleuchtet. Hinter Americans for Prosperity stehen die Gebrüder David und Charles Koch, Besitzer der Koch Industries, laut The New Yorker, ein Unternehmenskonglomerat, das unter anderem im Ölbusiness tätig ist und jährlich 100 Milliarden Dollar Umsatz macht. Die Gebrüder Koch säßen zusammen auf einem Vermögen von 35 Milliarden und seien damit hinter Bill Gates und Warren Buffett die reichsten Amerikaner. Und ultralibertär. Das heißt, für möglichst wenig staatliche Einwirkung, tiefe Steuern, wenig Regulierung. Gemäß University of Massachusetts gehörten die Koch Industries zu den 10 größten Luftverschmutzern in den USA, schreibt The New Yorker, und habe laut Greenpeace mit mehr Geld als ExxonMobil gegen ein Klimaschutzgesetz in den USA lobbyiert. Die Gebrüder Koch haben also durchaus Grund, die Tea Party zu unterstützen. Und Americans for Prosperity, finanziert von den Koch-Brüdern, werde 45 Millionen Dollar im Vorfeld der Kongresswahlen ausgeben, schreibt The New Yorker. Der Artikel des New Yorkers sei nicht falsch, sagt der konservative David Frum, einst Redenschreiber von George W. Bush und Erfinder des Begriffs Achse des Bösen, aber
the article is not wrong. It's just the question is how important is it? The Koch family has been involved in funding conservative organizations for a quarter of a century.
Er bezweifle, ob die Geldfrage das Entscheidende sei. Die Gebrüder Koch würden seit 25 Jahren konservative Organisationen unterstützen und er wäre überrascht, wenn sie in jüngster Vergangenheit mehr Geld investiert hätten.
I would be very surprised if the Koch family were spending more today than they had spent 5 years ago.
Interessanterweise glaubt auch Kate Czernicki von der New York Times, also vom politisch entgegengesetzten Ende des politischen Spektrums und Autorin eines neuen Buchs über die Tea Party, dass nicht Geld das Entscheidende sei, sondern
I think the most important thing that you have to watch for the Tea Party is not necessarily who's funding that. That's a good question, but I think what's more important to watch is how they're organizing.
Entscheidend sei, wer organisatorisch und inhaltlich das Fundament der Tea Party bilde. Organisationen wie FreedomWorks hätten weniger Geld bereitgestellt, als die heterogenen Tea Party-Gruppierungen und ihre Mitglieder organisatorisch ausgebildet und mit Argumenten versorgt.
There are other groups like FreedomWorks that have not so much spent a lot of money on this, but they have gone, they've traveled around the country and they've trained these Tea Party groups in how to organize. They're training them in how to get out the vote.
Im Grunde bestätigt das auch The New Yorker. Der Artikel beschreibt ein verästeltes Netzwerk von Thinktanks und Organisationen mit unverdächtigen Namen, welche der libertär-konservativen Agenda der Gebrüder Koch den ideologischen Boden bereiteten. Der konservative, renommierte Think Tank Cato Institute beispielsweise sei von den Koch-Brüdern unterstützt und habe viele ihrer Ideen in Washington salonfähig gemacht. Dazu kämen unverdächtig klingende Organisationen wie Bill of Rights Institute, Institute of Human Studies oder Patients United, die über 300 Demonstrationen gegen die Gesundheitsreform organisiert hätte. Die Tea Party sei im Grunde eine sogenannte Graswurzelbewegung, sind sich die Experten einig, kein Kind von Big Business. Denn Organisationen wie Americans for Prosperity oder FreedomWorks hätten in der Vergangenheit immer wieder versucht, Massen zu mobilisieren. Ohne Erfolg, sagt Kate Czernicki.
So I do think that there was genuine grassroots anger. Remember that a lot of these groups like FreedomWorks and Americans for Prosperity have been trying to grow a grassroots movement for years and have not been able to because they couldn't get people on board.
Exponenten von Big Business hatten bereits während des New Deals in den 40er Jahren die Agenda von Präsident Roosevelt zu kippen und staatliche Eingriffe zu bremsen versucht. Doch damals gab es nur Häuptlinge, keine Indianer, es fehlte die Basis. Heute ist dies anders. Wegen der Wirtschaftskrise, behauptet David Frum. Wäre Obamas Kampf gegen die Arbeitslosigkeit erfolgreicher, wäre die Tea Party nur eine Fußnote der Geschichte.
The Tea Party would be, you know, a footnote to history.
Wir machen nichts anderes als Barack Obama in seinem Wahlkampf 2008, sagt Ed Markey, Leiter der Gruppierung Americans for Prosperity in Virginia.
And I don't think they should be shocked and surprised that people who have opposing views are doing the same thing now in 2010.
Fazit: Die Tea Party Bewegung kommt von unten, wird aber durch ein ideologisches Netzwerk von rechts, vor allem organisatorisch und ideologisch gestützt. Dennoch, es wäre naiv, Geld in den USA außer Acht zu lassen. 2 Milliarden Dollar kostete der letzte Präsidentschaftswahlkampf. Geld fließt auf beiden Seiten. Der Milliardär George Soros unterstützt mit über 100 Millionen die demokratische Agenda. Und Geld ist sogar noch wichtiger geworden, weil das oberste Gericht im Januar Unternehmen erlaubt hat, mit unbeschränkten Geldsummen Wahlkämpfe und Kandidaten zu unterstützen. Als Ausdruck der Meinungsäußerungsfreiheit.
Das war ein Dossier zur amerikanischen Tea Party-Bewegung von Peter Vögerli. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.